Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Architektur oder Politik?
Architektur.
Kommunikation oder Selbstverständnis?
Kommunikation.
Verantwortung oder Komfort?
Verantwortung.
Alexander Pötsch ist Architekt und seit September 2025 Präsident des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten, BDA. Er steht für einen BDA, der sich einmischt in gesellschaftliche Debatten, in politische Prozesse und in die Frage, was Baukultur heute leisten kann und leisten muss. Geprägt von der Erfahrung, dass Architektur nicht nur gebaut, sondern auch verhandelt, vermittelt und verteidigt werden muss, betrachtet er den BDA nicht als reine Interessensvertretung, sondern als Wertegemeinschaft. Für ihn ist Architektur nicht nur Beruf, sondern auch Ausdruck von Haltung. In einer Zeit, in der demokratische Aushandlungsprozesse unter Druck geraten, fordert er mehr Einmischung, mehr Zuspitzung und mehr Mut zur Position. Wir, Diane Slavic und Dr. Uwe Bresan, sprechen mit ihm heute im Jung Talks Podcast darüber, wie die Baukultur politisch wirksam werden kann, warum Kommunikation für den Berufsstand entscheidend ist und welche Verantwortung ArchitektInnen jenseits des einzelnen Projekts tragen.
Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Talks Podcast, auch von meiner Seite. Schön, Alexander, dass du heute bei uns bist.
Ich freue mich wie verrückt.
Lieber Alexander, eine Premiere. Du bist der allererste Podcast-Gast, der bereits zum zweiten Mal heute zu Gast ist. Die erste Aufnahme liegt etwa 5 Jahre zurück. Heute sprechen wir aber nicht über deine Architektur, wie wir das damals gemacht haben, sondern über die Themen, die dir als neuem Präsidenten des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten am Herzen liegen. Dazu wechseln wir mal wieder das Format und servieren dir ein paar Schlagworte. Bereit dafür?
Na klar, geht los.
Wertegemeinschaft. Dieses Wort hast du im Zusammenhang mit dem BDA genannt. Was verbindest du damit?
Naja, der BDA ist ja eine Wertegemeinschaft. Also wir sind ja ein Verband, der die Mitglieder beruft. Und wir berufen eben auf Grundlage von Haltung, auf Grundlage von Exzellenz und auf Grundlage von Ausdruck. Das macht uns automatisch zu einer Wertegemeinschaft, weil wir für dieselben Werte stehen. Ich glaube, wir müssen uns immer mehr auch gegenseitig diese Werte nochmal rückversichern sozusagen. Aber tief drin ist das die DNA dieses Verbandes, die sozusagen uns allen anheim ist. Und man merkt das auch immer, wenn man auf Veranstaltungen ist, wenn man Kolleginnen und Kollegen trifft im BDA, dass man sofort auf einer Wellenlänge ist, dass man ähnlich an Themen herangeht und dass man sich ähnlich verständigt. Das ist sozusagen wie eine große, erweiterte Familie. So sehe ich den BDA und so wünsche ich mir natürlich auch den BDA. Gelernt habe ich das mehr oder weniger auch im Arbeitskreis junger Architektinnen, Architekten. Das ist ja wie ein BDA für junge Kolleginnen und Kollegen. Und da wird das extrem toll gelebt. Und dieses Gefühl braucht es meiner Meinung nach in dem gesamten BDA. Das gibt's in den Ortsgruppen und in den Kreisgruppen und Regionalgruppen, wie sie alle heißen. Und natürlich ist das ein Thema der Skalierung, weil der BDA-Bund ist ja dann doch 3 Meter weit weg, je nachdem, ob man jetzt aus dem Saarland kommt, aus Bayern oder aus Sachsen.
Zweites Stichwort, Anschlussfähigkeit. Edgy oder kantig? Wie siehst du den BDA in Zukunft?
Das Wort edgy habe ich mal eingebracht. Ich meine, der BDA hat ja tolle Inhalte, für die wir stehen als Wertegemeinschaft. Gleichzeitig ist es aber so, wir schreiben gern diese quadratischen Hefte, die kennt ihr ja auch. Es gibt dieses tolle Positionspapier, das Haus der Erde, was sozusagen ja jetzt seit Jahren irgendwie prägt, wo wir Themen benannt haben wie den Umgang mit dem Bestand, die nachhaltige Architektur und, und. Und wir haben ein neues Papier jetzt rausgebracht im letzten Jahr mit Architektur, Politik gestalten. Aber wir wollen eben weniger von diesen Papieren machen. Also das heißt, bis dato war es so, dass wir diese Positionspapiere erstellt haben, dass wir die sozusagen verteilt haben und dann haben wir uns geärgert, dass die keiner liest oder waren auch zufrieden damit, dass es dieses Papier gibt. Und wir haben es mal aufgeschrieben, das ist wunderbar, das ist fundiert, aber wir müssen halt schauen, dass wir unsere Themen auch stärker adressieren. Und an der Stelle können wir uns, denke ich, auch erlauben, diese Themen etwas edgier sozusagen einzubringen in die Diskussion, auch mehr zu fordern. und unsere Position, unsere Haltung an der Stelle klarer zu machen. Und das tut man eben nicht mit diesen Papieren, sondern das tut man eben im Zweifelsfall in der Kommunikation über diese Papiere. Das eine schließt das andere nicht aus. Die Inhalte sind natürlich wichtig, weil für die stehen wir. Gleichzeitig aber das Thema, wie adressiere ich das und was fordere ich auch ein, wie viel Klarheit in der Kommunikation habe ich? Das sind die beiden Pole, in denen wir uns da bewegen, in denen ich mich auch bewege, wenn ich Gespräche mit der Politik oder auch mit anderen Verbänden führe.
Ich glaube, wir kommen auch gleich noch dazu, was da deine Vorhaben sind oder wie du anders kommunizieren möchtest. Da ist mir dann aber quasi noch so ein schöner Satz von dir in Erinnerung. Der BDA wird in manchen Kreisen noch ein wenig als eine Art Rotarier-Club der Baukultur wahrgenommen. Um anschlussfähig zu sein, muss vielleicht auch an diesem Image gearbeitet werden?
Ich glaube, den Satz habe ich in dem ersten Interview in Die Architekt habe ich das gesagt. Tatsächlich ist das so. Also sowohl in Architektenkreisen als aber eben auch beim jeweiligen Gegenüber merkt man das ab und an, dass dieses, ich nenne es jetzt mal, Vorurteil besteht. Und dann natürlich die Frage der Anschlussfähigkeit, die Frage der Kommunikation. Fakt ist, wir sind es ja nicht. Die Frage ist natürlich, woher kommt diese Wahrnehmung und was machen wir damit? Und ich glaube, in der Tatsache, dass wir jetzt jünger aufgestellt sind, dass wir auch jüngere Kolleginnen und Kollegen berufen, dass wir in vielen Bundesländern schon den Junior-Status eingeführt haben und Mentorinnen und Mentorenprogramme. Dadurch gehen wir auch ganz anders an die Studierenden, aber auch an die Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger heran. Gleichzeitig aber auch das Einmischen in diese Themen eben abseits des quadratischen Heftes, wo wir uns sozusagen aktiver in die Diskussion einbringen, um eben nicht dieser Rotarier-Club zu sein. Und natürlich der Blick von außen, das kann man sagen, natürlich sind wir ein Berufsverband, der beruft. Und damit sind wir natürlich auch eine Wertegemeinschaft. Und das ist so eine Art Closed Job, was aber auch ganz gut ist, weil damit haben wir eben diese Wertebasis und auf dieser Wertebasis können wir agieren. Und ja, wir haben halt ein Qualitätsverständnis. Und wenn ich dann spreche, dann weiß ich, dass sozusagen dieses Qualitätsverständnis allen Kolleginnen und Kollegen, die Mitglieder sind, anheim ist. Und das macht uns natürlich auch stark als Verband, weil wir uns natürlich auch einmischen können und sagen können, hey, jetzt bitte steckt doch Gelder in Qualität, weil wir für diese Qualität stehen, für diese Exzellenz, die es braucht. Von außen betrachtet kann man da jetzt sagen, es ist was Besonderes, aber wir müssen einfach auch an der Stelle stolz sein und sagen, ja, natürlich ist das was Besonderes. Also das ist dieser Qualitätsverband, richtig.
Das führt uns in die Politik. Politik, Rahmenbedingungen und Ermessungsspielräume. Du hast mal gesagt, alles, was wir machen, ist politisch. Erklär uns doch, was du damit meinst.
Architektur ist politisch, oder? Also da sind wir uns, denke ich, einig. Jetzt muss man sagen, gerade in diesen Zeiten, wo Politik auch unter Druck steht, wir merken das ja, wenn irgendwie alle Nase lang eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, dass Politik unter Druck steht, dass da auch Themen gesucht werden, dass man jetzt gerade im Bauen versucht, schneller zu sein und. Ich denke, gerade da ist es wichtig, eben mit einer Haltung reinzugehen und dem auch mit einer Haltung gegenüberzustehen. Gleichzeitig natürlich Angebote zu machen, das ist ganz wichtig. Es nützt nichts, am Spielfeld ranzustehen, wie bei Fußballspielen, wo alle immer besser wissen, was man hätte machen sollen. Sondern man muss auf dem Feld stehen und man muss schauen, dass man den Ball zugespielt kriegt. Und das heißt halt an der Stelle auch einmischen, aber eben mit Angeboten einmischen. Der Bundesvorstand hat im letzten Jahr auch einhellig beschlossen, dass wir als Berufsverband auch stärker politisch agieren sollen, berufspolitisch. In der Satzung des BDA-Bundes steht auch drin, einmal das Thema Baukultur, einmal das Thema Berufspolitik. Jetzt ist in Zeiten, wo wir uns alle einig sind, in Zeiten der finanziellen Gutausstattung, ist das vielleicht jetzt weniger, da kann man mehr um die Qualität ringen. Aber in den Zeiten, in denen wir jetzt sind, wo sozusagen alles in Frage gestellt wird, wo die Politik mit Bypassen versucht, Beschleunigung zu bekommen, in den Zeiten ist es besonders wichtig, dass man eben sagt, hey, passt auf, wir wollen doch sicherlich auch die Qualität an der Stelle nicht vergessen, gerade weil wir eben eine enkelgerechte Zukunft erstellen wollen, weil wir in dieser gesellschaftlichen Verpflichtung stehen. Und gerade wenn ich weniger Geld habe, überlege ich mir natürlich dreimal, wofür ich dieses Geld investiere. Und da sind wir eben genau wieder bei dieser Qualitätsdebatte, die an der Stelle wichtig ist, bei der Haltung, die an der Stelle wichtig ist. für die wir als BDA und jetzt auch ich im Besonderen natürlich auch stehe.
Du hast im Interview auch gesagt, wir haben die Möglichkeit, Dinge anzusprechen und einzufordern, die die Architektenkammern so nicht formulieren können. Und diese Freiheiten sollten wir nutzen. Was willst du anders machen als deine Vorgängerin oder was willst du intensivieren?
Was heißt anders? Ich meine, die Vorgängerinnen und Vorgänger haben einen tollen Job gemacht. Also das will ich jetzt an der Stelle sagen. Und es geht auch gar nicht darum, es anders zu machen. Man macht es natürlich immer eigen, oder? Also ich bin nicht Susanne. Und Susanne ist nicht ich oder ich bin auch nicht Heiner Fahrwick, der Präsident vor Susanne Warzeck. Ich bin an manchen Stellen ungeduldig, vielleicht auch ungeduldiger. Ich weiß, die Kammer ist ja eine Körperschaft. Die Kammer vertritt alle Planerinnen und Planer. Wir sind eben dieser Berufungsverband und wir können natürlich an einigen Stellen auch lauter und fordernder sein. Und ich denke, das sollten wir tun. Wir stehen natürlich in engem Austausch mit den Kammern, also mit der Ingenieurkammer und der Architektenkammer. Und alle sprechen immer über die Automobilindustrie. Der Bausektor ist größer in Deutschland, ne? Also das ist der größte Bereich. Dessen muss man sich immer wieder gewahr werden. Wir haben da allerdings eine sehr kleinteilige Verbändestruktur in diesem Bereich des Bausektors. Und diese Kleinteiligkeit kann ein Nachteil sein, kann aber auch ein Vorteil sein, wenn wir mit einer Stimme sprechen, beziehungsweise wenn wir uns abstimmen, wenn wir sozusagen die Themen gemeinsam aus vielen Richtungen ansprechen. Und das ist das Ziel. Und da ist es sicherlich das Thema, okay, an welcher Stelle kommt wer an den Tisch? Wer nimmt welche Themen mit? Wer prescht vielleicht auch mal nach vorn? Wer fordert vielleicht auch etwas vehementer Themen ein? Und diese Rollen zu finden und auszutarieren, das sind eben genau diese Themen. Und da sind wir jetzt dran, oder ich bin dran, da sozusagen jetzt auch diese ganze Verbändelandschaft kennenzulernen, die einzelnen Haltungen, die einzelnen Themen kennenzulernen, gleichzeitig die Themen auch zu synchronisieren, weil machen wir uns nichts vor, wir arbeiten mit Mitgliedsbeiträgen. Das heißt, wir müssen schauen, dass die Sachen, die wir anstoßen, die Sachen, die wir durchführen, dass die natürlich auch den Mitgliedern gerecht werden und dass die zielsicher sitzen, sozusagen. Das heißt, ich brauche jetzt mal bildlich kein Format aufziehen, wenn ich auch einfach zum Telefonhörer greifen kann oder mal gemeinsam ein Bier trinken gehen kann mit jemandem in geschützter Atmosphäre, wo ich vielleicht andere Themen besprechen kann oder Verabredungen treffen kann, als wenn ich sozusagen da jetzt eine Veranstaltung dazu durchführe.
Es wird also eine neue Netzwerkkultur geben.
Womöglich, ja. Also ich weiß nicht, ob die neu ist, aber ich habe bis dato mit allen, mit denen ich gesprochen habe, das waren sehr positive Gespräche und natürlich erst der Anfang von etwas Großem. Das heißt, man kann da natürlich dran anknüpfen und sich auch gemeinsam den Themen stellen, die vor uns liegen.
Das Bauen bzw. die Architektur sind ja häufig geprägt zum einen von Fakten, aber auch von Emotionen. Warum spielen wir das so oft gegeneinander aus?
Ha, gute Frage. Man kann das ja auch gemeinsam spielen, ne? Also das Bauen und die Emotionen. Man sollte es vielleicht auch gemeinsam spielen. Also es gibt ja immer diese Faktenebene, oder? Die Sachebene und dann die emotionale Ebene. Und faktisch ist es so, dass in der Regel spielen die ja beide eine Rolle, also in jedwedem Gespräch. Es gibt so Vorurteile, die vielleicht auch emotional geprägt sind, aus eigener Erinnerung, aus eigenem Erfahren. Und natürlich die Fakten, 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 die natürlich wichtig sind. Und gleichzeitig, wenn ich die Fakten aber einfach so wie so ein Besteckkasten vor mir hertrage, also das ist ja wie das beste Essen. Also das beste Essen, wenn es nicht schön angerichtet ist, berührt mich nicht. Und da gehört dann halt noch eine Kerze auf den Tisch und so weiter. Das heißt, an der Stelle sollte man natürlich das Ganze auch emotional hinterlegen. Wenn ich die Themen einfach nur vorbringe, dann bleiben die natürlich genauso relevant, aber ich erreiche vielleicht mein Gegenüber nicht. Und das heißt, das hat was mit der persönlichen Ebene zu tun und damit sind wir eben dann auf der emotionalen Ebene. Also das heißt, im besten Fall ergänzen sich die beiden Ebenen. Und wenn wir jetzt Veranstaltungen haben, wenn wir Bundesvorstandssitzungen haben, dann gehe ich da mit einer gewissen Dynamik rein, weil wir viel vorhaben, weil ich einen gewissen Drive mitbringe. Und ich kriege dann aber auch gespiegelt von den Kolleginnen und Kollegen, dass die das toll finden, diesen Drive und diese Dynamik, also dieses Merken, okay, hey, da ist Druck unter der Decke. Und da springt dann sozusagen diese Emotionen auch über. Und mit dem Überspringen der Emotionen kommen dann natürlich die ganzen Inhalte auch mit. Und das ist natürlich toll, wenn man das hinbekommt.
Es wird wahrscheinlich also erstmal keine neuen Positionspapiere geben. Ihr werdet jetzt demnächst versuchen, die Positionen, die erarbeitet sind, jetzt auch besser zu verankern in den Verbänden, auch in der Politik?
Ja, wir haben jetzt erstmal keine Not, zusätzliche Positionspapiere zu schreiben. Das heißt nicht, dass es keine geben wird. Also wenn es denn Positionen gibt, die wir sozusagen fassen müssen, dann ja, aber jetzt nicht des Schreibens wegen. Also das ist im Präsidium unsere erklärte Richtung, genau.
Neu im Club. Ich zitiere mal Baby Schimmerlos aus Kirrial. In ist, wer drin ist. Der BDA ist der einzige Berufsverband innerhalb der Branche der Architektur, der die Mitglieder handverlesen nach Prüfung der Qualifikation beruft. Ist das heute noch in dieser Form zeitgemäß?
Was ist denn die Alternative?
Jeder darf.
Ja, aber da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Wenn wir dieser Qualitätsverband sein wollen, und ich glaube, das wollen wir, dann heißt das eben, wir berufen und wir berufen anhand von Kriterien und müssen uns natürlich immer fragen, sind diese Berufungskriterien zeitgemäß? Das ist jetzt vielleicht eher das Thema. In Zeiten, wo junge Kolleginnen und Kollegen es immer schwerer haben, einen Marktzugang zu finden, es immer schwerer haben, an Verfahren teilzunehmen, es immer schwerer haben, Referenzen zu erstellen, muss man sich natürlich fragen, in meiner Zeit in Sachsen war das oftmals ein Thema, wo nach dem Övre eines Büros gefragt wurde und wo wir dann auch gesagt haben, hey, Freunde, wir müssen froh sein, wenn es junge Kolleginnen und Kollegen gibt, die sozusagen in die Selbstständigkeit gehen. Unsere Mitglieder sind ja selbstständige Architektinnen und Architekten, freiberufliche Architektinnen und Architekten, Büroinhaberinnen und Büroinhaber. Und wenn junge Kolleginnen und Kollegen sich auf diesen Weg machen, in die Selbstständigkeit, den Mut aufbringen und dann mit kleinen Gebäuden, es gibt ja jetzt den Max 40 und den Max 45 Preis, zeigen, dass sie das Handwerk beherrschen, zeigen, dass sie sich den Aufgaben stellen, oftmals auch die aktuellen Themen verarbeiten, heißt das Bauen im Bestand, nachhaltiges Bauen, Bauen mit Holz, Nachnutzung, Transformation, dann sind die natürlich richtig bei uns im Verband. Und um nochmal zurückzukommen auf den Anfang, ja, ich glaube schon, dass das zeitgemäß ist, tatsächlich diese Werte und diese Haltung, die dieser Verband hat, hochzuhalten und zu schauen, dass man junge Kolleginnen und Kollegen ermuntert, den Weg in die Selbstständigkeit zu finden und die jungen Kolleginnen und Kollegen, die dann beweisen, dass sie dem BDA in den inhaltlichen Themen nahestehen, dann auch in den BDA zu berufen. Was wir natürlich schauen müssen, aber das ist ein grundsätzliches Thema, ist das Thema der Berufsausübung. Also wir müssen natürlich auch schauen, wenn wir sagen, wir wollen weniger bauen, wenn wir sagen, wir wollen mehr Care-Arbeit im Bereich des Bauens betreiben, dann ist natürlich das große Thema, da müssen wir aber gemeinsam diese Diskussion führen, auch mit den Kammern, dass man einfach sagt, okay, hey, muss ich denn unbedingt in allen Leistungsphasen agiert haben, um eben in eine Kammer eingetragen zu werden? Ist nicht der Kollege, die Kollegin, die vielleicht in einer Leistungsphase null agieren, die vielleicht Leerstände beleben, siehe Baustelltransformation, urbane Realitäten, das erste Thema, die sozusagen es schaffen, die Menschen vor Ort zu begeistern von Gebäuden, sich diesen Gebäuden wieder anzunehmen, ist das nicht genauso eine Auseinandersetzung mit Architektur, die es wert ist, auch gewertschätzt zu werden? Also das sind die Fragen, die wir uns eher stellen müssen. Aber ich denke tatsächlich, gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir als BDA eine Wertegemeinschaft sind und eine starke Wertegemeinschaft sind und uns dieser Werte auch bewusst sind.
Finde ich toll. In Baden-Württemberg hieß es ja früher immer gerne, es muss erst Beton geflossen sein, bevor man in den BDA gekommen sein kann.
Ja, das würden die Kolleginnen und Kollegen jetzt vielleicht auch anders sagen, ne?
Ich habe hier drei ganz tolle Stichworte für dich. Relevanz oder Utopie und Apokalypse?
Relevanz, ja, natürlich. Also wir sind relevant als Verband und ich denke, das ist auch allen Kolleginnen und Kollegen bewusst. Und ich denke, wir müssen für uns relevante Themen auch stärker setzen und dafür kämpfen. Utopie und Apokalypse, gut, Utopie, das ist ja unser tägliches Geschäft, nicht Utopie, sondern Vision, würde ich es nennen. Gerade in der Baustelltransformation ist das ja ein Thema, dass wir Architektinnen und Architekten natürlich zeigen können, wie eine Transformation gelingen kann. Also wir können dieses Bild zeigen, hinter dem sich alle versammeln können. Das Bild, wie eine gelingende Transformation aussehen kann, was wir alle unbedingt brauchen. Also gerade in diesen Zeiten, wo die Apokalypse nicht so weit weg scheint. Also wenn man sich überlegt, wie man in die Zukunft schaut, ich denke, nicht nur Architektinnen und Architekten, aber viele Leute schauen tatsächlich nicht mehr so optimistisch, viele schauen besorgt in die Zukunft. Auch was den Berufsstand angeht, weil unter der Maßgabe der Beschleunigung, also wir kennen ja diese heilige Dreifaltigkeit, Kosten, Termine, Qualitäten. Unsere Aufgabe ist es ja, als Architektinnen und Architekten dieses Dreieck sozusagen immer in Waage zu halten, sodass es quasi den Anforderungen des Auftraggebenden entspricht. Jetzt haben wir Zeiten, jetzt mal global galaktischer gesehen, keiner hat Geld. Im Bund gibt es ein Sondervermögen, um das sich aber alle streiten, was quasi eine Hypothek auf die Zukunft ist. In den Ländern ist es so, dass die finanzielle Ausstattung schwierig ist und in den Kommunen erst recht. Das heißt, auf allen Ebenen sozusagen ist das Thema Kosten ein schwieriges. Und gleichzeitig ist das Thema der Termine, also heißt, alle wollen Beschleunigung. Wir wissen, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Gerade in den Ballungsräumen brauchen wir mehr bezahlbaren Wohnraum, damit die Gesellschaft nicht weiter auseinanderbricht. Wir haben den ländlichen Raum, den wir stärker anbinden müssen. Das heißt, das Thema der Termine ist auch unter Druck. Und dann sprechen wir von Qualität. Die kommt dann natürlich hinterher. Und wichtig ist halt an der Stelle, deswegen sind auch wir so wichtig, dass wir an der Stelle immer allen gewahr machen, dass man eben diese Qualität halten muss, dass das unbedingte Aufgabe ist. Wie gesagt, gerade wenn ich wenig Geld habe, muss ich schauen, dass ich dieses Geld gut einsetze. Beim Thema Schulbau zum Beispiel, da sind wir beim Thema guter Schulen, weil das sind eben viel mehr als nur Lernorte. Schulen sind Orte, wo wir auch zur Demokratie erzogen werden. Schulen sind die Orte, wo wir das erste Mal diskutieren, debattieren, lernen. Der erste Kuss ist auch oft in einer Schule. Also Schulen können viel mehr sein. Und wenn wir schon unseren Kindern zumuten, dass sie sozusagen dieses Sondervermögen irgendwann abzahlen müssen, wenn wir den Kindern zumuten, dass sie das ganze Thema des Klimawandels bewältigen sollen, weil wir es eben offensichtlich nicht hinbekommen, weil es ja jetzt gerade politisch auch wieder zurückgedreht wird an vielen Stellen, dann ist es umso wichtiger, dass wir eben in diese Folgegeneration investieren und dass wir das hinbekommen und dass eben die Qualität an der Stelle nicht zu kurz kommt. Und Qualität meine ich jetzt nicht die Kirsche auf dem Kuchen, weil das am Ende tolle Architektur wird, dass es gut aussieht, das setze ich voraus, erst recht bei Kolleginnen und Kollegen BDA. Aber Qualität fängt halt an beim Entwurf. Qualität fängt an beim ganzen Prozess des Planens und Bauens. Qualität fängt an bei der Strukturierung eines Gebäudes. Und da kann ich auch Geld sparen. Da kann ich tatsächlich auch Tempo reinbringen. Und das heißt, es muss kein Widerspruch sein. Deswegen wollen wir auch in diesem Jahr eine Qualitätsdebatte führen im BDA. Was verstehen wir unter Qualität? Damit eben wir das Thema auflösen, dass Qualität immer gleichgesetzt wird mit teuer, weil das stimmt so nicht. Und das sieht man an vielen Projekten, die die Kolleginnen und Kollegen zeigen und gezeigt haben. Und das ist ja auch die große Qualität, die wir haben. Wir haben tolle Beispiele für all das, was wir tun. Das heißt, wenn wir davon sprechen, wir haben die inhaltlichen Werte im Haus der Erde niedergeschrieben. Wir wollen mit Architektur Politik gestalten und die Argumente dafür sind einfach die Projekte, die die Kolleginnen und Kollegen aus unserer Mitgliedschaft erstellt haben, die zeigen, dass es geht und die zeigen, dass es in herausragender Qualität geht und eben unter den Parametern Kosten und Termine. Und damit müssen wir auch noch mehr werben, da müssen wir auch noch mehr spielen damit, dass wir einfach diese Qualitäten auch zeigen.
Du hast den BDA auch schon gerade ausgeführt, in sehr herausfordernden Zeiten übernommen. Aber du bist ein positiv gestimmter Mensch, du bereust die Entscheidung noch nicht.
Natürlich nicht, um Gottes Willen. Ich habe mich ja auseinandergesetzt im Vorfeld. Ich habe mir das ja wohl überlegt, das ist ja nichts, wo man abends so in der Werbepause beim Binge-Watching irgendwie mal so überlegt und denkt so, ach komm, das machst du jetzt mal. Nee, das ist wirklich eine wohlüberlegte Entscheidung gewesen. Viele Gespräche, die ich im Vorfeld geführt habe, auch mit Kolleginnen und Kollegen, mit den vormaligen Präsidentinnen und Präsidenten, um mich da irgendwie bestmöglich vorzubereiten. Dann natürlich das etwas verändern, etwas nach vorn bringen wollen. Gleichzeitig diese Wertschätzung dieses Verbandes. Als Präsident stehst du dem Verband natürlich vor, aber du bist gleichzeitig natürlich der Diener, ist ein falsches Wort, aber du vertrittst natürlich die Interessen dieses Verbandes an den richtigen Stellen. Und natürlich bereue ich die Entscheidung Mitnichten, aber ja, es sind herausfordernde Zeiten. Also einmal diese stärkere berufspolitische Ausrichtung. Gleichzeitig haben wir einen Organisationsentwicklungsprozess in der Bundesgeschäftsstelle, weil wir gesagt haben, hey, wir müssen schauen, dass wir an der Stelle sozusagen auch agiler reagieren können. Und diese Kapazitäten müssen wir vorhalten, damit wir eben auch reagieren können, wenn Anfragen kommen, wenn irgendwelche Themen aufgerufen werden. Und so wie der Kanzler gerade irgendwie ein Thema nach dem anderen da hochploppt, das betrifft ja auch bauliche Themen. Das heißt, man muss dann da auch zügig reagieren, damit man sozusagen auch tagesaktuell Antworten hat. Und gleichzeitig natürlich das ganze haushalterische Thema. Auch da haben wir uns vorgenommen, habe ich mir vorgenommen, zu schauen, dass wir auch dort den Bundeshaushalt konsolidieren können, damit wir sozusagen das Geld, was wir von den Mitgliedern bekommen, bestmöglich aufs Gleis bringen. Das sind einzelne Themen, die ich jetzt mal so grob umrissen habe, die da sozusagen eine Rolle spielen. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich ein sehr starkes, ein tolles Präsidium an meiner Seite weiß, mit denen man diese Themen sehr zielorientiert diskutieren kann und da auch relativ zügig zu Ergebnissen kommt, die großartig sind, dass man damit auch spiegeln kann, dass man da auch verschiedene Köpfe beisammen hat mit unterschiedlichen Expertisen und natürlich auch eine tolle Bundesgeschäftsstelle, die das mitträgt und diese Dynamik und Agilität abbilden kann und will.
Bevor wir gleich in die Schlussrunde gehen und dann zu einer persönlichen Frage enden, wenn du quasi noch an deine Mitglieder und MitgliederInnen des BDAs an dieser Stelle drei Sätze vermitteln möchtest für die anstehenden Herausforderungen und für die Zukunft des BDA, was wäre es in drei Sätzen?
In drei Sätzen, das ist natürlich herausfordernd. Den Kolleginnen und Kollegen will ich mitgeben, dass sie alle gefragt sind, wenn es um das Thema der Haltung geht, dass wir alle da gefragt sind als Mitglieder des BDA auf der einen Seite. Zweitens, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen an der Stelle agieren und die Themen voranbringen, dass ich das tue und natürlich das gesamte Präsidium, aber auch der Bundesvorstand in der föderalen Struktur, die wir ja sozusagen haben. Natürlich, das Wichtigste ist der Kontakt vor Ort mit den Menschen und natürlich auch das Verständnis vor Ort bei den Auftraggebenden, aber eben auch bei der Verwaltung und auch bei der Politik vor Ort das Verständnis zu wecken für die Bedürfnisse, die wir freien Architektinnen, Architekten BDA haben, damit wir unseren Job tun können. Und das fängt bei den Honoraren an, das fängt bei den Verfahren an, das geht um die Unterstützung. Ich wünsche mir, dass wir alle noch viel enger zusammenrücken, dass wir sozusagen uns auch gegenseitig viel mehr unterstützen, dass wir die jungen Kolleginnen und Kollegen ermuntern und denen auch helfen, mit Rat und Tat, aber eben auch mit Referenzen, die sie brauchen, damit sie Fuß fassen können. Und dass wir bei allem, was wir tun, natürlich die Lust nicht dran verlieren, tolle Architektur zu machen, weil dafür steht der ganze Verband. Und das macht mich auch unheimlich stolz, diesem Verband vorstehen zu dürfen.
Du bist jetzt auch noch nicht so alt, wenn ich das mal sagen darf. Da gab es schon grauere Eminenzen, die den BDA vorgestanden haben. Wenn du aber heute zurückschaust, mit den Erfahrungen der letzten Jahre, würdest du quasi deinem jüngeren Ich nochmal einen Rat mitgeben, wenn du die Möglichkeit hättest?
Ein Rat, den ich meinem jüngeren Ich geben würde, aber jetzt ganz allgemein wäre, dass ich auf meinen Bauch höre. Der zweite Rat, aber das ist eine Erfahrung, natürlich, das ist die Erfahrung, dass man Fehler macht und aus diesen Fehlern lernt, ist okay. Ich weiß, mein jüngeres Ich hat oftmals unheimlich gestruggelt und auch reflektiert, aber im Nachhinein muss ich sagen, das hat mich auch stärker gemacht, auch in meiner Haltung. Und beim nächsten Mal wusste man, wie man mit der Situation umgeht. Und tatsächlich das Thema des Bauchgefühls, sagt man immer so leicht, aber ist unheimlich wichtig, dass man auf seinen Bauch hört. Dann hätte ich einige Entscheidungen anders getroffen, aber auch da wiederum waren diese Erfahrungen wichtig für mich und für mein Werden. Und man ist ja auch nie fertig, oder? Mit seinem Werden. Also insofern bin ich auch oft genug der ungeduldige Fünfjährige, der immer fragt, warum, warum? Und das ist aber irgendwie, finde ich, eigentlich ganz schön. Und an der Stelle bin ich auch noch mein jüngeres Ich. Wenn man so überlegt, wie alt fühlt ihr euch eigentlich?
Nicht so alt, wie wir sind, ja.
Und das ist genau das Ding. Und da kommen wir jetzt wieder zum BDA zurück. Das ist, finde ich, ein unheimlich toller Laden, weil ich habe unheimlich viele ältere Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Die waren sowas von young at heart. Also das ist großartig. Und diese Chance zu haben, einfach mit all diesen Generationen und den Themen, die sozusagen einen bewegen, trotzdem diese Wertegemeinschaft zu sein irgendwie, das ist, finde ich, etwas, was großartig ist und das kann man irgendwie nicht genug feiern.
Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Also schöner hättest du es kaum formulieren können.
Ach, herrlich, ich freue mich.
Wir sagen ganz lieben Dank für deine Zeit. Es ist wie immer eine Freude, mit dir zu plaudern und sagen zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.